Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo, guten Morgen. Es ist Sonntag, der 11.05.2025. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Sportmediziner mit einer Praxis hier in Satteldorf und ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes DocTalk Stethoskop und Laufschuh begrüßen. Für viele, die mich kennen, ja, brauche ich gar keine große Einleitung zu machen. Für alle anderen empfehle ich einfach mal eine der vorherigen Folgen anzuschauen, in der ich mich einfach nochmal explizit vorstelle. Nur so viel. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Sportmediziner auch Triathlet und das ist auch der Grund, warum ich heute an einem außergewöhnlichen Tag aufnehme, nämlich an einem Sonntag, weil momentan natürlich Praxistätigkeit und auch mein eigenes Training sehr viel Zeit verschluckt, sodass ich mir immer so ein bisschen Zeit freischaufeln muss und das war eben der heutige Sonntag und nicht wie gewohnt ein Freitag. Ja, ich möchte kurzes Feedback geben von der letzten Folge mit meinem Studiogast Markus Gundel. Da kam richtig viel positives Feedback und das Resümee war auch gewesen, dass wir wie bereits angekündigt eine weitere Folge hier präsentieren möchten. Und ich möchte euch auch ganz herzlich dafür danken, dass ihr da so zahlreich mir geantwortet habt. Und zumindest von einer Person weiß ich auch, dass die bereits bei Markus einen Termin vereinbart hat, der sich übrigens da super gefreut hat. Und herzliche Grüße gehen nochmal an meinen Trainingskumpel Markus hier raus. Und ich hoffe, dass er dann bald wieder hier neben mir sitzt. Heute ist es mal wieder ein Solo-Podcast nach etwas längerer Zeit. Ich möchte euch zunächst ein kleines, von einem aktuellen Fall in der Praxis berichten und dann schlussendlich heute auf den Hauptteil kommen, sozusagen das Hauptthema des heutigen Tages ist Puls und Steuerung der Herzfrequenz und Steuerung, Rhythmusproblematik, auch aus gegebenem Anlass. Da hat mich eine Patientin eigentlich so auf die Idee gebracht. Ihr werdet nachher hören, das sind einfach Themen, die auch mir im Alltag ganz ziemlich häufig begegnen. Und da gibt's natürlich gefährliche Rhythmusstörungen, nicht gefährliche Rhythmusstörungen und nicht jede Rhythmusstörung muss unbedingt zum Arzt gehen, aber da komme ich, wie gesagt, später nochmal drauf. Ja, zum aktuellen Anlass oder aktuelle Fall. Ich hatte einen Patienten jetzt gehabt nach einem Bergtraillauf mit in relativ trockener Luft, mit relativ, das heißt großer Hitze, aber Wärme zumindest, mit einigen Bergabpassagen. Und dieser Patient ist aufgefallen durch extremste Muskelschmerzen, war dann tatsächlich auch im Ziel kollaptisch, hat dort sein Bewusstsein verloren, ist dort auch in die Klinik gekommen. Die haben dann Blut abgenommen und schlussendlich neben der Natriumstörung, ich sage ja immer ganz, ganz wichtig, liebe Athleten da draußen, achtet bitte auf die Natriumzufuhr in Sportgetränken. Reines Wasser, natriumarmes Wasser ist da absolut nicht geeignet und kann gegebenenfalls sogar gefährlich werden, weil einfach der Körper die Eigenschaft hat, eben Wasser nicht aktiv aufnehmen zu können, sondern Wasser dem osmotischen Druck folgt. Und in der Zelle haben wir halt immer einen hohen Salzdruck und wenn im Blut wenig ist, dann strömt eben Wasser aus den Blutgefäßen in die Zelle. Es kommt zur Schwellung der Zellen, unter anderem auch zur Hirnschwellung und damit auch zur Bewusstlosigkeit, was dann im schlimmsten Fall auch mal zum Tod führen kann, was vor 3-4 Jahren beim Hitze-Ironman in Frankfurt leider einem australischen Triathleten zum Verhängnis geworden ist. Aber da muss ich sagen, jeder Triathlet weiß darüber Bescheid und wird auch im Wettkampf, in der Wettkampfbesprechung darüber gebrieft. Muss ich sagen, eine gewisse Eigenverantwortung ist da einfach auch gegeben. Ja, dieser junge Patient, der jetzt im Ziel kollabiert ist, der hatte eine massive CK-Erhöhung. Ein kleiner Exkurs, was ist CK oder was sind überhaupt Laborwerte, Organwerte, die wir im Blut bestimmen? Jedes Organ hat bestimmte Stoffwechselvorgänge, die in der Zelle ablaufen und dafür werden bestimmte Enzyme benötigt. Und in der Muskelzelle sind es halt hauptsächlich auch Enzyme, die für den Energiestoffwechsel notwendig ist. Und da ist die Kreatinkinase, ihr wisst ja noch, am Anfang, die ersten 5-6 Sekunden wird ATP verbraucht, dann Kreatinphosphat in Kreatinphosphat gespalten plus Energie, dann kommt die Glykolyse und irgendwann die Fettoxidation. Und die Kreatinkinase, abgekürzt CK, kommt eben der Muskelzelle gehäuft vor, und wenn eine Zelle stirbt, dann werden praktisch die Enzyme ins Blut abgegeben. Ja, also wenn eine Leberzelle stirbt, werden Leberenzyme oder die Enzyme dieser Leberzelle ins Blut abgegeben. Und da wir immer ein Sterben von Zellen und einen Wiederneuaufbau haben, haben wir praktisch nie Organwerte, die bei Null sind, sondern wir haben immer einen gewissen Umsatz sozusagen. Und wenn wir einen erhöhten Umsatz haben, haben wir eben dann im Vergleich zum Durchschnitt einen erhöhten Organwert. Und bei diesem, man kann sagen, also die CK ist so bei uns, bei Nichtsportlern, sage ich jetzt mal, in einem Bereich um 60 bis 80, um diesen Wert mal zu nennen. Sportler dürfen auch mal 200 haben, bis 300 maximal, und dann deutet das schon darauf hin, dass die Muskulatur schon leicht geschädigt wird. Wir wissen ja, dass Muskelkater alleine schon eine bestimmte Art von Muskelschädigung bedeutet, und ab 300 würde ich mal sagen, Achtung. Ein kleiner Exkurs, ich selbst bin vor Jahren mal den Rennsteig-Marathon gelaufen, das ist ein Lauf, der über 74 Kilometer geht im Thüringen, im Rennsteig. Und ich kann nur eins sagen, nach diesen 74 Kilometern, also nahezu fast ein Doppelmarathon, konnte ich am nächsten Tag kaum die Treppe hochgehen, hatte extremste Muskelschmerzen und hatte dann mal aus Spaß mir die CK abgenommen und habe dann einen 260er Wert gehabt. Also ihr könnt sehen, dass 300 schon relativ viel ist. Und dieser junge Mann, der hat jetzt einen CK-Wert von 11.000 gehabt, was gleichzeitig in meiner Praxisrekord bedeutet. Ich hatte noch von einer Patientin berichtet bekommen von vor Jahren von einer benachbarten Praxis, die hatte auch um die 11.000 herum. Die hatte damals so ein Muskeltraining gemacht, bei dem man sich dann Elektroden um die Beine schnallt und dann während Strom gegeben wird, gleichzeitig noch Kraftübungen macht. Und da kam es auch zu einer massiven Muskelschädigung, wie eben bei diesem jungen Mann. Die Ursache war wohl einmal ein mangelnder Flüssigkeitshaushalt gewesen und eben diese Bergabpassagen, die dort waren. Und man muss dazu sagen, was bedeutet das? Es bedeutet einfach, dass die Muskulatur sich fast schon auflöst, muss man sagen. Also eine riesige Muskelschädigung, bis da erneute sportliche Aktivitäten wieder möglich sind. Da vergehen auf jeden Fall Wochen. Und das ganz große Problem ist, dass diese Enzyme ja irgendwie ausgeschieden werden müssen. Das heißt, es kommt da zu einer Überforderung der Niere. Hat man auch gesehen, der junge Mann hatte dann eine Erhöhung der Nierenwerte gehabt. Das kann mal so schlimm sein, dass die Menschen kurzfristig auch an die Blutwäsche, Stichwort Dialyse, gehängt werden müssen. Also es war einfach jetzt ein Highlight. Ich hatte den Patienten auch gefragt, ob ich das mal hier berichten darf. Ist ja sowieso anonym. Aber das sieht man halt wirklich nicht alle Tage. Und 11.000 ist halt schon wirklich ein Wort. Wo sehen wir sowas noch? Wir sehen das bei Verschütteten, die dann nach Lawinen opfern, wo dann wirklich die Muskulatur massiv von allen Seiten komprimiert wird. Da sehen wir auch CK-Erhöhungen. Und die sind ja sowieso, haben ja, weil die, sagen wir mal, ein Verschütteter unter irgendwelchen Trümmern, der hat ja sowieso nach irgendeiner gewissen Zeit einen Flüssigkeitsmangel. Und die müssen dann, nachdem sie dann hoffentlich lebend gefunden werden, nahezu alle an die Blutwäsche. Ja, das war so, ja, was heißt Highlight der Woche oder Highlight der Wochen, aber einfach ein Ding, was ich euch einfach mal berichten wollte. Zu meinem eigenen Training. Einige wissen es, ich habe ja vor, im September in Maryland zu starten und dort mich hoffentlich für nächstes Jahr für Hawaii zu qualifizieren. Die Insider von euch haben mitbekommen, dass Hawaii endlich nicht mehr getrennt ist, sondern wieder an seinen Ursprungsort zurückkommt. Das heißt, Männlein, Weiblein waren in den letzten 3 Jahren ja immer getrennt, immer alternierend. Einmal Hawaii, einmal Nizza. Und ab nächstem Jahr wird wieder an einem Tag Männlein, Weiblein zusammen starten und alle eben eine richtige Weltmeisterschaft auf Hawaii verbringen. Ich hatte es bereits geahnt. Jetzt ist es amtlich. Ich freue mich tierisch drauf, wenn es klappen würde. Der Haken ist natürlich, jetzt gibt's natürlich nochmal deutlich weniger Startplätze, weil das natürlich jetzt zusammengebracht wurde und der Platz auf dem Pier in Kailua Kona einfach eingeschränkt ist. Das bedeutet tatsächlich, jetzt wird die Weltmeisterschaft noch mal mehr zur Weltmeisterschaft und hat noch eine höherwertige Qualität, weil ich sag mal ganz dreist, ich erwarte, dass ich in Maryland definitiv unter die ersten drei kommen muss in meiner Altersklasse, sonst ist der Zug abgefahren. Und im Gegensatz zu Halb-Ironman-Weltmeisterschaft, die halt alternierend in der Welt stattfindet, ist Hawaii halt Mythos und da will jeder hin. Und da ist es auch extrem selten, dass Plätze nach hinten durchgereicht werden, zumal Maryland einer der ersten Rennen im neuen Qualifikationszyklus bedeuten. Und ich denke mir an, dass da jeder, der die Möglichkeit zur Quali bekommen hat oder bekommen wird, dann auch reisen wird. Also, es bleibt spannend. Meine Form sieht gut aus. Mir ist nochmal gelungen, nochmal 1-2 Kilo abzunehmen tatsächlich. Einfach ohne großes Hungern, da bin ich kein Fan davon. Und ich merke das in der Laufperformance, die einfach deutlich besser ist. Und langsam kommt so das Laufgefühl wieder, wie es einfach vor ein paar Jahren auch gewesen ist. Rad sowieso ganz gut und Schwimmen ebenfalls auch. Also ich bin da ganz optimistisch und mal gucken. Aber in so einem Ironman-Tag oder auch bis September kann noch eine ganze Menge passieren. Ende Juni fangen so die ersten Vorbereitungswettkämpfe bei mir an. In Lauingen, ich mache hier einen kleinen Sprint-Triathlon hier in Feuchtwang mit und dann fahre ich nochmal 3 Tage nach Schweden zur Halb-Ironman-Europameisterschaft, die einfach zeitlich super reinpasst. Mir ist gelungen, da einen extrem günstigen Flug. Ich sag nur eins, es ist fast teurer, mit dem Auto nach Hamburg zu fahren, als dann diesen Flug, den ich bekommen habe, nach Stockholm, und dann werde ich von dort mit dem Auto dann eben zum Startplatz fahren, an dem großen See nach Jönköping und an den Vatternsee heißt er, glaube ich, und werde dann hoffentlich da ein gutes Rennen haben. Jetzt da schon mal so eine gewisse Generalprobe auch für mich, um zu sehen, in welche Richtung der Hase diese Saison läuft. Ja, ich möchte ganz jetzt doch auf das Hauptthema des heutigen Tages kommen, nämlich Puls, Herzfrequenz, Relativität des Pulses, Herzrhythmusstörung, alles drum dran. Und möchte, das lässt sich leider nicht verhindern, ist extrem wichtig, um bestimmte Dinge zu verstehen, so ein bisschen auf die Physiologie eingehen, nicht zu viel. Ich möchte auch zufügen, dass natürlich das heute nicht die komplette Elektrophysiologie und Rhythmusgeschichte hier heute widerspiegeln kann in der 3/4-Stunde Podcast. Ihr müsst bedenken, es gibt wirklich Spezialisten, das sind Rhythmologen, die mehrere Jahre Ausbildung haben und Erfahrung haben. Und das lässt sich natürlich nicht innerhalb von einer halben Stunde zusammenfassen. Das ist einfach zu komplex. Aber ich versuche euch für euch extra die wichtigen und relevanten Dinge herauszuklamüsern, die mir tagtäglich begegnen und die euch wohl tagtäglich auch beschäftigen. Und wie immer ist es für euch wichtig zu wissen, okay, wann muss ich zum Arzt? Wann habe ich Red Flags, also Warnflaggen, die eine Abklärung bedürfen, und wann kann ich mich entspannt im Sofa niederlassen und einfach mal abwarten, was so passiert. Ja, Physiologie. Wie wird das Herz überhaupt gesteuert? Und dazu muss man sagen, ein ganz klar, wie gesagt, kleiner Ausflug in die Elektrophysiologie. Ihr wisst vielleicht früher noch von der Schule, dass bestimmte Elektronen ein bestimmtes elektrisches Potenzial haben und dass die Zelle gegenüber dem Extrazellulärraum negativ geladen ist und dass dann, wenn ein Impuls ankommt durch bestimmte Transmitter weitergeleitet, dass dann die Membran destabilisiert, also gerade die Nervenmembranen sind das ja, und dann bestimmte Ionen ins Zellinnere einströmen. Die Zelle wird irgendwann dann positiv und damit wird ein elektrischer Impuls ausgelöst. Das nennt man Depolarisation. Dazu muss man wissen, dass die Nervenzellen zum Beispiel alle ein stabiles elektrisches Potenzial haben. Das heißt, es benötigt wirklich einen Stromstoß von außen oder einen Impuls von außen, um diese Depolarisation in Gang zu setzen. Beim Herzen ist das komplett anders. Da ist jede Zelle befähigt, einen eigenen Impuls von sich aus auszulösen. Das liegt daran, dass wir dort kein stabiles elektrisches Potenzial haben, sondern eine Instabilität. Es strömen permanent positiv geladene Ionen in die Zelle ein und es wird ein Stromschlag sozusagen ausgelöst. Das kann jede Zelle machen. Aber die Zellen haben unterschiedliche Tempi, mit der sie das machen können. Zum Glück, denn sonst würde unser Herz komplett wirr durch die Gegend schlagen. Und da haben wir einmal den Hauptrhythmusgeber, das ist der schnellste von denen, das ist der Sinusknoten. Und der Sinusknoten, das ist der, wo der Hauptimpuls ausgeht. Der wiederum wird gesteuert von einem ganz schnell wirksamen Hormonsystem, nämlich das Adrenalinsystem. Und das hat auch eine ganz, ganz große Bedeutung und auch eine Wichtigkeit, warum das so schnell ist. Ich sage euch mal als Beispiel, ihr fahrt mit dem Auto ganz entspannt eine Landstraße entlang und plötzlich läuft ein Reh über die Straße und euer Puls ist innerhalb von einer Sekunde von 70 auf 140 und dafür brauchen wir eben dieses schnell wirksame Reizleitungssystem und Alarmsystem auch, um den Körper blitzschnell in Alarmbereitschaft zu versetzen. Warum brauchen wir da in so einem Fall überhaupt einen hohen Puls beispielsweise? Was nützt der denn euch im Auto, wenn ihr einen hohen Puls habt und wenn ein Reh euch vor die Straße, vor das Auto läuft? Ganz einfach, natürlich gibt es das Auto, gab es ja in Urzeiten nicht und wir sind genetisch noch immer auf die Urzeit ausgerichtet. Und früher gab es halt bestimmte Gefahrensituationen, ja, ganz plötzliche Gefahrensituationen, aber auch Gefahrensituationen, die dann den Körper auf Kampf oder Flucht vorbereiten mussten. Und dafür brauchen wir eine erhöhte Reizleitung, erhöhtes Erregungssystem im Körper drin. Der Adrenalinspiegel steigt überall im Körper an. Es kommt zum schnellen Puls, die Pupillen verengen sich, es kommt zum Schweißausbruch. Magensäure wird produziert, einfach um Energie bereitzustellen, also Vorbereitung zum Kampf oder Flucht. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Phänomen bei der Psychosomatik, wo der Körper permanent unter Stress gesetzt wird und aber das Resultat hinten einfach immer ins Leere rausläuft. Und wenn diese gewollten Stressoren keinen Abnehmer, keinen physiologischen Abnehmer finden, dann wird der Körper halt irgendwie dann dauerhaft krank und mit Magengeschwüren und allem Möglichen. In der Psychosomatik ist praktisch alles denkbar. Und wie gesagt, ganz kurz nochmal als Nebensatz, psychosomatische Erkrankungen sind keine eingebildeten Erkrankungen, sondern sind Erkrankungen, die der Körper wirklich entwickelt, aber deren Ursache nicht irgendwie ein Tumor oder irgendwie ein Bakterium ist, sondern ein erhöhter Stresslevel. Ja, aber zurück zum Herz. Dann, wie gesagt, Adrenalin, Noradrenalinsystem aktivieren die Herzfrequenz. Und ganz spannend ist zu sehen, dass diese Adrenalingeschichten, also diese Stresshormone, an Rezeptoren ansetzen müssen. Nicht nur am Herz, sondern überall am Körper. Und das ist, wie gesagt, ganz akut gewollt. Wenn das permanent dauerhaft geschieht, dann ist dem das zu viel. Da sagt er, nee, ich will nicht permanent in Dauererregung sein. Und da hat der Körper einige Mechanismen entwickelt. Wir haben ja, die Stresshormone setzen an bestimmten Rezeptoren an. Und diese Rezeptoren, die Zahl der Rezeptoren wird einfach reduziert, indem einfach weniger produziert werden, beziehungsweise indem diese Rezeptoren ins Zellinnere geschleust werden. Und das hat mein damaliger Chef als erster weltweit beschrieben und auch experimentell bewiesen. Ich habe es ebenfalls im Labor experimentell nochmal nachvollzogen und es ist tatsächlich so, dass dann, man spricht von der Downregulation der Adrenorezeptoren, das heißt, das Herz und auch die anderen Zellen werden weniger empfindlich auf Adrenalin. Und was bedeutet das für euch? Das bedeutet für euch, gerade in der Steuerung der Herzfrequenz beim Sport, dass die Herzfrequenz nicht absolut zu sehen ist. Sondern wenn ihr 3-4 Tage intensiv trainiert habt, dann hat euer Körper bereits einige Rezeptoren ins Zellinnere gezogen und euer Pulsschlag ist deutlich niedriger und ihr habt viel mehr Schwierigkeiten, euren Belastungspuls zu erreichen. Und den Fehler, den dann viele machen, sagen, okay, mein Trainingspuls, ich muss heute 155, 160 einen Dauerlauf machen, habe aber schwere Beine, komme kaum auf 145. Die versuchen dann mit Gewalt auf diese 150, 155 zu kommen. Und ich sage immer in diesem Fall, achtet bitte drauf, dass ihr dann eher dem Körper hört und den Puls eher nur als Bremse nach oben seht, aber nicht den Puls als Antreiber. Also den Puls als Antreiber braucht ihr eigentlich ganz, ganz, ganz selten. Und deswegen diese Relativität des Pulses. Das bedeutet auch, wenn ihr einen Laktattest macht oder überhaupt irgendeinen Test macht, bei dem ihr die Herzfrequenz als Trainingssteuerung herausbekommen wollt, dass ihr möglichst den Test in diesem Ermüdungszustand macht, in dem ihr euch hauptsächlich befindet. Bei allen, die bei mir einen Laktattest machen, sage ich immer deshalb bitte einen Tag davor keine Pause, sondern eine Stunde lockeren Dauerlauf, damit ihr nicht zu ermüdet seid, aber doch eine gewisse Vorbelastung habt und die Herzfrequenz dann beim Test nicht nach oben rausschießt und die utopisch hohe Pulsvorgaben dann bekommt. Ja, zurück zur Physiologie. So wird der Sinusknoten gesteuert, der depolarisiert, gibt einen elektrischen Puls ab an den V-Knoten und der wiederum leitet weiter an die sogenannten Hissschen Bündel, die dann zur Herzspitze runtergehen. Die Erregungsleitung im Herzen geht dann von dem Vorhöfen aus über die Herzscheidewand bis zur Herzspitze und wieder zurück und dann kommt es zur Kontraktion des Herzens. So sieht dort physiologisch gesehen das Leitungssystem aus. Und jetzt gibt es natürlich Störungen in diesem Reizleitungssystem. Ich möchte hier nochmal ganz explizit auf verschiedene Arten von Störungen eingehen. Insgesamt kann man eins sagen, alle Herzrhythmusstörungen werden nach einer gewissen Klassifikation, nach Lowen klassifiziert. Da gibt es von 0 bis 5. Ich erwähne es nur mal ganz kurz. 0 ist halt, wenn wirklich gar nichts ist, was nahezu nie vorkommt, denn ich kenne kaum einen Menschen, der nicht irgendwie irgendwo mal einen unregelmäßigen Puls hat und das ist auch überhaupt kein Grund zur Beunruhigung erstmal. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal drauf, wann ihr euch beunruhigen müsst. Dann gibt es nach Lone 1, das sind Rhythmusstörungen, also einzelne Schläge unter 30 pro Stunde. Dann 2 sind über 30 und dann gibt es welche, die kann man nur im EKG sein, nach Grad 3. Da sind die Rhythmusstörungen aus verschiedenen Zentren sozusagen. Wie gesagt, jede Zelle kann da eine Rhythmusproblematik auslösen. 3b sind, wenn der Schlag gedoppelt vorkommt. 4 sind, wenn der ganz doppelt vorkommt. Also nicht, das eine ist einmal Extraschlag, Normalschlag, Extraschlag, Normalschlag. Und das andere 4 wäre Doppelschlag, Normalschlag, Doppelschlag, Normalschlag. Oder er kommt in Salven vor. Das heißt, bam, 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 bam. Da schlägt das Herz einfach unbegrenzte Zeit, 10, 15, 20 Mal als Salve. Das ist dann 4b und Grad 5 ist im Besonderen das RT-Phänomen. Das ist dann extrem gefährlich. Da kann es dann irgendwann zum Kammerflimmern kommen, was dann gleichzeitig mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand in Verbindung zu bringen ist. Übrigens bitte nicht Kammerflimmern mit Vorflimmern verwechseln. Das sind zwei komplett verschiedene Geschichten. Also Kammerflimmern, da fallt ihr sofort um, seid bewusstlos. Vorflimmern ist eine andere Rhythmusproblematik, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, weil die im Bereich des Sports einfach sehr, sehr häufig vorkommt. Jetzt gibt es zwei Arten von Extraschlägen. Es gibt Extraschläge, die vom Sinusknoten ausgehen, vom Vorhofbereich ausgehen. Und es gibt Extraschläge, die vom Herzen selbst ausgehen. Die sehen im EKG einfach ganz anders geformt aus. Beiden ist eines gleich. Die werden dazwischen geschoben sozusagen. Und das bedeutet, ihr habt nur als Beispiel einen bestimmten Herzrhythmus. Der schlägt, was ich, 60 Mal pro Minute. Also jede Sekunde habt ihr dementsprechend einen Schlag. Und dann kommt plötzlich nach 0,5 Sekunden ein Schlag dazwischen. Das bedeutet, dass dann der nächste Schlag, der wiederum 0,5 Sekunden später gekommen wäre, ausfällt und dann erst der übernächste Schlag wiederkommt. Das heißt, ihr merkt dann diesen Doppelschlag und merkt vor allem diese Pause, die hinten dran steht. Das ist ganz typisch für Extraschläge. Und jetzt kommt's. Wann sollt ihr hellhörig werden? Also hellhörig werden sollt ihr bitte immer dann, wenn überhaupt Rhythmusstörungen unter Belastung stärker werden. Ja, das ist immer ein Alarmsignal. Also wenn solche Man nennt das übrigens Palpitationen, wenn ihr das Herz schlagen merkt oder wenn ihr merkt, dass das Herz außer der Reihe schlägt, nennt man Palpitationen, könnte man auch Herzklopfen bezeichnen. Und wenn ihr merkt, das wird unter Belastung mehr, ist das immer ein Ding, was ihr unbedingt abklären müsst. Und je ruhiger das Herz ist, desto langsamer wird der Puls natürlich. Und wenn ihr Sportler seid, habt ihr sowieso einen ganz langsamen Puls. Ja, also mein Ruhepuls, der ist morgens beim Aufstehen bei 36. Ich habe mal gehört, Miguel Indurain, der mehrfach die Tour de France gewonnen hat, habe einen Ruhepuls von 28 gehabt. Ist überhaupt kein Grund zur Beunruhigung, weil das Herz und der Körper sich darauf durch das Training einfach angepasst haben. Wenn natürlich jemand, der vorher normalen Puls von 60 gehabt hat, am nächsten Tag einen Puls von 38 hat, dann ist es natürlich ein Grund zur Beunruhigung. Aber dazu später einfach nochmal. Ja, und wie gesagt, wenn der Puls jetzt beim Sportler langsamer wird, dann ist natürlich die Pause zwischen einzelnen Schlägen größer. Und jetzt haben die anderen Zellen, deswegen auch der Exkurs zur Elektrophysiologie, die anderen Zellen plötzlich die Möglichkeit, hey, ich habe jetzt Zeit, einen eigenen Impuls loszulassen. Und dann gibt eine andere Zelle plötzlich einen Extraschlag los. Und dann kommt eben dieser Extraschlag, den ihr eben als Doppelschlag und nachfolgende Pause merkt. Das ist eher eine Sache, wo man sagen muss, ja, der Körper ist jetzt mal extrem entspannt und könnte auch ein Zeichen darauf hindeuten, dass ihr einfach gut trainiert seid. Ein untrainiertes Herz, oder wenn ihr in Hektik seid, in Stress seid, habt ihr einen hohen Herzschlag, einen hohen Puls, dann sind diese einzelnen Zellen im Herzen gar nicht in der Lage, im gesunden Zustand dazwischen zu funken. Und deshalb ist das erstmal ein Grund, der euch nicht beunruhigen sollte. Typischerweise habt ihr gerade abends im Sofa nach dem Training diese extra Schläge, die ihr merkt. Bei mir ist manchmal auch, da habe ich das Gefühl, mein ganzer Körper vibriert, weil natürlich der drauffolgende Schlag ein viel größeres Füllungsvolumen hat. Und ja, da alle Sportler sowieso ein größeres Herz haben. Und wenn das jetzt nochmal maximal gefüllt wird und ausgeworfen wird, dann vibriert teilweise der ganze Körper. Und das merkt ihr. Und da habe ich viele Sportler, die dann einfach zu mir kommen und komplett beunruhigt sind. Natürlich bekommen die ein EKG und man schaut sich einfach mal an. Nicht, dass da doch eine Herzmuskelentzündung irgendwie dahinter steckt. Aber zu 99,9% ist das wirklich ein harmloses Zeichen. Ja, wenn das aber unter Belastung auftritt, wie gesagt, dann müsst ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen. Welche Arten oder wie kann man ansonsten außer dieser Lone-Klassifikation, die eigentlich eher für Mediziner gedacht sind, übrigens bis Lone 3 oder 4a kann man sagen, also Rhythmusstörung aus mehreren Zentren, kann das komplett mit einem normalen, gesunden Herzen einhergehen. Dann ab 4b, wenn diese Couplets kommen, diese Doppelschläge oder Salven, alles drum dran, dann ist immer oder liegt so gut wie immer eine Herzmuskelschädigung vor, die weiter abgeklärt werden muss. Und ab dann hat es auch eine Konsequenz dementsprechend. Sehen kann man das dann auf jeden Fall in einem Langzeit-EKG. Was in neuester Zeit auch super ist, sind wirklich diese Apple Watches oder andere Watches, die es da einfach gibt, die teilweise EKG aufzeichnen. Und ich habe jetzt schon wirklich einige Patienten gehabt, die im Langzeit-EKG unauffälligen Befund hatten und denen es gelungen ist, durch diese Wearables, sage ich mal, Rhythmusstörung aufzuzeichnen, die ansonsten einfach durch die Lappen gegangen sind sozusagen. Ihr müsst bedenken, sehr seltene Rhythmusstörungen treten eben sehr selten auf und es kann durchaus sein, dass ihr ein 24-Stunden-EKG dranhängen habt und es halt dann nach 48 Stunden erstmal kommt. Man kann sagen, ungefähr 60-70% aller Rhythmusstörungen werden mit einem Langzeit-EKG erkannt, mit zweien rund 80% und je mehr ihr macht, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann eben die Rhythmusproblematik findet bzw. auch ausschließen könnt. Es gibt mittlerweile auch teilweise zum Selbstkaufen, teilweise auch werden die von Kliniken verliehen oder von Krankenhäusern oder von Praxen verliehen. Das sind kleine, sehen aus wie so kleine, eine Größe wie so eine Zigarettenschachtel eigentlich. Ein bisschen flacher nur. Die hat man in der Tasche dabei und wenn man merkt, man hat Rhythmusstörungen, dann kann man die sogar durch das Hemd aufs Hemd draufsetzen, am besten natürlich direkt auf die nackte Haut, drückt auf den Knopf drauf und kann selbst eine EKG aufzeichnen. Das sind gerade Dinge, die halt extrem selten auftreten, wenn er sagt, hey, ich habe einmal im Monat Rhythmusstörungen, dann kann man diese dann mit so einem Teil halt eben gut aufzeichnen. weil es nämlich extrem wichtig ist, Rhythmusstörungen eben nicht nur zu fühlen oder auch den Puls dementsprechend zu fühlen, sondern das wirklich als EKG zu sehen und damit auch zu sehen, welche Art der Lone-Klassifikation einfach dahinter steht, um dementsprechend eine eventuell nötige Konsequenz draus zu ziehen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Bradykarden- und Tachykarden-Rhythmusstörungen. Also Bradykard heißt, Brady heißt langsam. Ab einer Herzfrequenz unter 60 spricht man von einer Bradykardie. Das heißt noch lange nicht, dass man krank ist, wie gesagt, aber es ist einfach nur eine Beschreibung. Tachykardie ist dann ab 100, wobei selbst beim jungen Menschen ein Puls von 90 schon eine ganze Menge ist. Im Übrigen, kleiner Exkurs, ich hatte es, glaube ich, schon mal im Podcast davor erwähnt, dass die Herzfrequenz, der Herzfrequenzdurchschnitt ein toller Parameter ist, um die Lebenserwartung so ein bisschen abzuschätzen. Habt ihr einen dauerhaften Ruhepuls über 70, dann lebt ihr ungefähr 10 bis 15 Jahre kürzer. Da wird allerdings ein Schreck kriegen, aber dieser Schreck ist auch berechtigt. Aber der Puls ist eben nicht nur Ausdruck des Pulses, sondern Ausdruck der kompletten Lebensweise. Ja, Bewegungsmangel, Übergewicht, was da also dahinter steckt. Untrainiertes Herz auf jeden Fall. Und mit Bewegungsmangel, Übergewicht kommen halt meistens auch die anderen Risikofaktoren, Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörung. Und das wirkt sich eben alles als Ergebnis darauf hinaus, dass ihr ja einfach kürzer lebt. Beziehungsweise positiv gesprochen, all die das nicht haben, leben einfach deutlich länger. Und der Puls ist einfach nur eine Zusammenfassung der aktuellen Lebensweise sozusagen. Ja, zu den Bradykarden-Rhythmusstörungen, also den langsamen Herzfrequenzstörungen, zählen eben, was ich schon erwähnt habe, diese einzelnen Extraschläge, ja, die einfach dazwischen gefunkt werden. Und das Wort Störung sagt jetzt schon mal, oh je, Achtung, es ist was, heißt einfach nur, es ist nicht unbedingt hundertprozentig der Norm entsprechend. Ich würde jetzt jemand, der eine Herzfrequenz von 50 hat, Sportler ist, einzelne Schläge hat, die dazwischen gefunkt sind, dem würde ich sagen, hey, versuch mal vielleicht ein bisschen mehr Magnesium und Kalium zu essen, weil dadurch das elektrische Ruhepotenzial erst abgesenkt wird und die Empfindlichkeit des Herzens herabgesenkt wird. Ansonsten würde ich diesem sagen, hey, du bist super gesund, mach weiter so und mach nichts. Ich habe einige Sportler und Patienten, die aber sagen, hey, ich kann das einfach nicht ertragen, auch wenn ich weiß, dass es harmlos ist, ich bin da so beunruhigt. Na gut, dann muss man halt überlegen, ob man diese Extraschläge bremst. Und da kann man Medikamente geben, ja, Beta-Blocker. Man muss natürlich dazu gleichzeitig wissen, dass man dadurch die Leistungsfähigkeit im Sport reduziert. Also solchen Leuten würde ich immer versuchen, einen Beta-Blocker auszureden und so wirklich drauf zu sagen, hey, Magnesium, Kalium sollte ausreichen, gibt sogar als medizinisches Präparat zum Einnehmen. Muss natürlich unter Laborkontrolle erfolgen, weil man auch Kalium zu hoch dosieren kann. Und eigentlich versuchen, ist die Hauptaufgabe des Arztes, den Patienten von der absoluten Harmlosigkeit dieser Rhythmusstörung zu überzeugen. Eine andere prädikate Rhythmusproblematik ist das sogenannte Sick-Sinus-Syndrom, wie der Name schon sagt, der krankhafte Sinusknoten-Syndrom. Da ist einfach charakterisiert, dass der Puls extrem nach unten geht, auch gerade bei Nichtsportlern, gefolgt von Phasen, wo er extrem nach oben geht. Und das ist ein Zeichen, dass der Sinusknoten langsam so seinen Geist aufgibt und seine Funktion aufgibt. Die Patienten werden auch symptomatisch, das heißt, denen wird schwindelig, die können auch mal umfallen, mal bewusstlos sein und die bekommen dann einen Schrittmacher eingesetzt. Das ist im Übrigen eine ganz große Sache noch, die ihr so ganz oben hinstellen könnt. Neben der Abhängigkeit von der Belastung ist die Frage immer, hat man denn körperliche Störungen aufgrund der Rhythmusproblematik? Und wenn ihr beeinträchtigt werdet durch diese Rhythmusproblematik, dann sollte meistens auch eine Konsequenz erfolgen. Das Gegenteil von Bradykarden-Rhythmusstörungen sind halt Tachykarden-Rhythmusstörungen. Die kommen dann sehr, sehr häufig vor und die haben dann meistens tatsächlich auch eine klinische Relevanz. Da ist zum Beispiel ganz charakteristisch sehr selten vorkommend sogenannte Präexzitationssyndrome. Was ist das? Deswegen findet auch nochmal die Einleitung zur Elektroleitung. Bei diesen Präexzitationssyndromen, also das nennt sich im Prinzip ja über oder wie kann man es beschreiben? Vorerregungssyndromen sozusagen. Da haben wir eine Abkürzung. Da haben wir Zellen, die vom Sinusknoten direkt zum Ventrikel gehen, also zur Hauptkammer gehen und da nicht den normalen Leitungsweg gehen, sondern einfach schneller drumherum gehen, wie so ein extra Kabel, so eine Art Kurzschlusskabel, kann man sagen. Das kann man eindeutig im EKG sehen und die sind meistens angeboren. Eine der häufigsten Geschichten ist das Wolff-Parkinson-White-Syndrom mit bestimmten charakteristischen EKG-Veränderungen. Kommt sehr selten vor. Wir haben in Bad Nauheim, da habe ich damals formuliert, während meines Studiums ein Zentrum fürs WPW-Syndrom. Damals stand das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Heutzutage macht man eine sogenannte elektrophysiologische Untersuchung. Das heißt, man führt einen Katheter ein, der zum Herzen geht, sucht diese Stelle auf, gibt einen kleinen Stromstoß drauf und dann ist diese Leitung gekappt. Der Haken bei einer elektrophysiologischen Untersuchung und Behandlung liegt halt immer da drin, dass ich eventuell auch gesunde Leitungen kappe und im schlimmsten Fall ist halt dann alle Leitungen kappe und dann der Patient einen Herzschrittmacher braucht. Aber gerade beim WPW oder bei diesen Präexzitationssyndromen ist es eigentlich eine relativ einfache Sache. Und damit sind die Patienten zack von einem Schlag auf den anderen Schlag einfach gesund. Auffallend tun diese Patienten, dass sie berichten, dass sie seit ihrer Jugend immer wieder Rhythmusstörungen haben, unerklärliche Herzfrequenzanstiege, meist jenseits der 120, gefolgt von Schwindel. Manchmal fallen die Patienten auch um. Die werden von diesen Episoden eines hellen, schnellen Herzschlages wirklich deutlich beeinträchtigt. Und deswegen bekommen bei mir alle, die eine Sporttauglichkeitsuntersuchung haben wollen, auch ein Ruhe-EKG, weil da kann ich diese Leitungsstörungen einfach erkennen. Abgesehen davon, dass ich da auch erkennen kann, ob irgendwie eine Herzmuskelschädigung vorliegt. Das heißt, ein Ruhe-EKG ist in meinen Augen bei einer Sporttauglichkeitsuntersuchung einfach obligat und unverzichtbar. Zu den tarikaten Rhythmusstörungen gehört was ganz, ganz Häufiges auch. Das sind das sogenannte Vorhofflimmern. Was bedeutet das? Ihr habt vorhin mitbekommen, dass der Sinusknoten im Vorhof liegt und da halt in bestimmten Rhythmus vor sich hin funkt. Jetzt kann es aber sein, dass im Vorhof alle Zellen wild durcheinander funken und dementsprechend der Vorhof eigentlich eine Dauerstimulation an das Herz abgibt. Und zum Glück wird nicht jede Stimulation an den Herzmuskel übertragen, denn sonst hättet ihr Kammerflimmern, wird umfallen, wäre tot. Sondern beim Vorhofflimmern sieht es so aus, dass der Vorhof einfach funkt. Die Funksignale sozusagen werden physiologisch weitergegeben, aber das Herz braucht halt nach einem Schlag eine gewisse Zeit der Erholung. Und dann, sobald es erholt ist, zack, kommt der nächste Schlag obendrauf. Ja? Und da diese Erholungsgeschichte nicht komplett immer zeitgleich abläuft, sondern mal kürzer, mal länger dauert, hat der Patient halt auch einen unregelmäßigen Puls. Ja, meistens erkennt man das dadurch, dass der Puls unregelmäßig ist, die Herzfrequenz jenseits der 120, 130. Und das kann dauerhaft sein, das kann aber auch episodisch sein. Das heißt, die Leute können sagen, Mensch, ich merke das 3, 4, 5 mal, 10 mal am Tag für 1, 2 Minuten und dann ist wieder weg. Ja, das können wie gesagt auch Salven sein, deshalb gehört es abgeklärt. Aber es kann halt meist auch ein Vorhofflimmern sein. Sowohl die Salve, die ist gefährlich, die muss abgeklärt werden, als auch diese Episoden von Vorhofflimmern. Denn wenn bestimmte andere Risikofaktoren dazukommen, ist das Schlaganfallrisiko bei diesen Patienten deutlich erhöht, weil es durch das unregelmäßige Schlagen des Herzens zur Verwirbelung und Turbulenzen im Herzen kommt, kommt es zur Bildung von Blutgerinnseln, die dann im nächsten Schlag einfach Richtung Hirn geblasen werden. Und da nutzt man sich auch der Erfahrung von vielen, vielen Hunderttausend von Patienten, hat man nämlich geschaut, welche Patienten haben ein erhöhtes Risiko. Und da gibt es den Noten, nennt sich Chatwas-Score. Ja, da werden bestimmte Faktoren einberechnet, die das Gesamtrisiko des Patienten halt beurteilen. Und zum Beispiel das Geschlecht, das Alter. Ihr könnt sagen, sobald ein Bluthochdruck vorliegt beispielsweise und ihr männlich seid und Vorhofflimmern habt, dann ist euer Risiko bereits erhöht. Ja, wenn eine Herzschwäche dazukommt, wenn schon mal ein Schlaganfall gewesen ist, dann habt ihr 2 Punkte sozusagen. Ab zwei Punkte sollte auf jeden Fall was gemacht werden, beziehungsweise ab einem Punkt, wenn ihr männlich seid. Und was soll gemacht werden? Ihr bekommt dann dauerhaft einen Gerinnungshemmer, ja, einen, meist früher war es Marcomar, sogenannte Coumarin-Derivate, oder jetzt, die früher hießen sie Noax, die neuen oralen Antikoagulantien. Mittlerweile kann man das N eigentlich weglassen, weil die sind nicht mehr neu, die gibt es jetzt schon relativ lange. Und diese Dinger bewirken einfach, dass die Blutgerinnung ungefähr auf 25% des Normalen herabgesetzt wird und damit das Schlaganfallrisiko reduziert wird. Nachteil dieser Noax oder Oax ist, dass natürlich auch da ein Risiko besteht, kein Medikament ohne Risiko. Und ja, man sagt, ungefähr einer von 1000 Patienten hat pro Jahr eine schwerwiegende Blutung. Schwerwiegend heißt, die Blutung ist so stark, dass der halt ins Krankenhaus muss. Und deswegen muss man ja abwägen immer, welches Risiko ist höher. Das Risiko in der Blutung, in der schweren, also gerade bei alten Patienten, die halt stürzen und beim Sturz sich verletzen können, oder eben das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Wie kann man sowas noch behandeln? Man kann sowas behandeln, indem man einfach die Reizleitung, die eben vom Vorhof kommt, unterbindet zum Großteil. Das macht man eben auch mit einer elektrophysiologischen Untersuchung. Und damit sind die Patienten von heute auf morgen geheilt. Im Übrigen, was ganz spannend ist, wir wissen, dass langjährige Leistungssportler eine erhöhte Inzidenz an Vorflimmern haben. Da diese aber meist keinen Bluthochdruck haben etc., hat das meist keine große Konsequenz. Der Nachteil aber ist, das Herz schlägt unkoordiniert und es gehen ungefähr 15-20% der Herzleistung flöten. Und ich hatte ja berichtet oder Hörer von diesem Podcast, die den Podcast eifrig verfolgen, erinnern sich vielleicht, vor rund 3 Jahren habe ich ja am Patagonman teilgenommen. Und anhand der Symptomatik bin ich sicher, dass ich aufgrund der Kälte, wahrscheinlich des Stresses und allem drum dran, ab der Hälfte des Radfahrens wahrscheinlich Vorflimmern gehabt habe. Ich habe nur gemerkt, dass mein Herz plötzlich komisch schnell schlägt, unregelmäßig schlägt und mir einfach der Stecker gezogen wurde. Also mir hat ja die Leistung einfach gefehlt, um wirklich den Berg aktiv hochzufahren. Witzigerweise war es am nächsten Morgen komplett weg und kam auch nie wieder. Auch eine nachfolgende Untersuchung mittels Langzeit-EKG und Herz-MRT etc., alles drum dran, war komplett unauffällig gewesen. Ja, war halt eine Episode gewesen. Ich kenne wiederum einen anderen ehemaligen Profi-Triathleten, den Namen erwähne ich jetzt mal hier nicht. Der hatte früher auch ein Vorflimmern gehabt und der hat eben so eine EPU bekommen, so eine elektrophysiologische Untersuchung. Und damals wurde eben dann die, nennt man pulmonales Venenisolation durchgeführt. Und der ist jetzt seitdem auch geheilt, braucht keine Antikoagulantien. Ja, also das ist so der Ausflug in die Rhythmusgeschichte. Welche Konsequenz zusammenfassend hat das jetzt für euch? Also erstmal treten Rhythmusstörungen auf, wenn ihr euch belastet, und wären sie da mehr, hat das meist eine Konsequenz, nämlich dass abgeklärt werden sollte. Treten Rhythmusstörungen mit Symptomatik auf. Das heißt, ihr habt gleichzeitig Schwindel oder im schlimmsten Fall seid sogar kurz ohnmächtig. Synkopal nennt sich das. Und da reicht es schon, wenn ihr nur eine Sekunde ohnmächtig gewesen seid. Dann gehört das unbedingt bis zur letzten Konsequenz abgeklärt. Letzteres hat natürlich die große Konsequenz. Stellt euch vor, ihr habt so eine Synkope, so eine Bewusstlosigkeit beim Autofahren oder beim Radfahren irgendwo. Das ist einfach dann nicht, ihr seid auch dann für ein Jahr übrigens verkehrsuntauglich und dürft auch kein Fahrzeug führen. Und das sind alles Dinge, die abgeklärt werden müssen. Ich persönlich bin jetzt kein großer Freund, dass jeder gleich eine elektrophysiologische Untersuchung braucht. Aber wenn ihr wirklich jahrelang oder Probleme habt, die auf darauf hindeuten, dass eine Problematik vorliegt, die man damit beheben und ja vor allem erstmal untersuchen kann, dann solltet ihr wirklich an ein Zentrum gehen und euch da weiter abchecken lassen. Und ohne jetzt groß Werbung zu machen, gerade hier im süddeutschen Raum, ist einfach Bad Neustadt zum Beispiel eine super Adresse. Aber ihr könnt dann gern euch an euren Hausarzt wenden, beziehungsweise alle Patienten, alle Freunde, die von mir betreut werden. Da werde ich euch schon dann die richtigen Wege leiten und hoffentlich die richtige Konsequenz draus ziehen. Ja, Abschließend möchte ich nochmal ein Zitat eines befreundeten Kardiologen wiedergeben. Der hat gesagt, das Herz spiegelt unser Leben wider. Und er sagt, wenn das Leben turbulent ist, dann ist der Herzschlag meist auch turbulent. In diesem Sinne, ich hoffe, es war wieder mal spannend für euch und ich konnte euch heute mal wieder ein bisschen in die Medizin hineinlocken. Wenn ihr Fragen konkret habt, selbstverständlich, schreibt mir wieder, gebt mir Anregungen, freue mich auch auf Spotify über ein paar Sternchen, die ihr mir gebt. Ansonsten empfiehlt mich weiter. Die Zuhörerschaft, die Abonnentenzahl wächst stetig. Ich bin mir wieder erstaunt, wie viele das hören. Ich stelle mir dann immer so vor, ich würde diesen Vortrag jetzt vor dieser Menge halten. Also da ist mittlerweile ein großer Kongresssaal gefüllt von Leuten, die es abonniert haben. Dafür danke ich euch ganz herzlich. Ich mache dieses Ding ohne kommerziellen Hintergrund, einfach aus Spaß an der Freude und einfach um euch auch ein paar, hoffe, interessante Minuten geben zu können. Und das Feedback, wie gesagt, zeigt mir auch, dass ihr da euren Spaß habt. Und ja, den habe ich auch. Ich hoffe, dass ich bei der nächsten Folge vielleicht den Marco schon wieder gewinnen kann. Ich habe noch einen spannenden Podcast-Partner in Augsburg, den wollte ich kontaktieren, der mit Beißschienen im Bereich des Krafttrainings arbeitet. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. War für mich erstmal komplett Neuland. Und ich denke, wir haben im Rest des Jahres noch einige interessante Gespräche hier. Und ich freue mich, wenn ihr mir treu bleibt. Und wie beim letzten Mal entführe ich euch nochmal mit meinem neuen Song sozusagen. Trainiert schön. Genießt das absolut geniale Wetter, was ich auch tun werde. Bereitet euch gut vor. Hört auf euch auf, passt auf euch auf und hört auf eure Pumpe, hört auf euer Herz, nicht nur im Bereich der Rhythmusproblematik, sondern auch für euer gesamtes Leben. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal als euer Christoph. Macht's gut. Ciao. Ich finde das Lied ganz witzig übrigens. Ciao, macht's gut.
Sind klar, Stethoskop nah, Herzschlag wunderbar. Laufschuh schnürt uns die Zeit ein. Mit Dr. Simsch wirst du stark und fein. Wir hören zu dem Rhythmus der Welt, der Puls der Gesundheit dich stets erhält. Doc, 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 dein Podcast am Start. Mit Sport im Blut wird alles smart. Stethoskop und Laufschuh hier vereint. Das Simsch zeigt dir, was wirklich meint.